Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge unseres Spellcasts Lead Long and Prosper. Wir machen Freude auf Führung und freue mich, dass heute zu Gast ist der Hendrik Dahlhaus. Und bevor ich euch den Hendrik vorstelle, sage ich euch natürlich noch, wer mit in der Runde heute ist. Mit mir das Gespräch führt Achim Plückebaum. Hallo Achim.
Hallo zusammen.
Und hinterher, ganz zum Schluss, schaut Hans-Joachim Spreng. Was ist die Moral der Geschichte dieser rund 30 Minuten, die wir gemeinsam mit Hendrik verbringen? Hallo Hans-Joachim.
Hallo Eduard.
Hendrik, bevor wir losquatschen und etwas fortsetzen, was wir schon eine ganze Weile machen, nämlich uns immer mal wieder treffen, um uns über Führung miteinander zu unterhalten. Und das hat mir bisher wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir das heute in einer noch größeren Runde machen und uns viele dabei zuhören würden. Also, wer ist Hendrik Dahlhaus? Er ist Co-Founder von Chili und Change. Das ist eine Organisationsberatung für moderne Führung. Die haben in diesem Jahr von Brand 1 eine Auszeichnung gekriegt. Das finde ich großartig, als beste Unternehmensberaterfirma. Das ist nicht seine erste Firma. Er hat nämlich vor ein paar Jahren schon mal gegründet mit, Achtung, nicht nur einem Kollegen wie jetzt im Moment bei Chili, sondern gemeinsam mit 19 anderen in einem bunten und interdisziplinären Team gegründet. Und das hat mich damals sehr, sehr fasziniert, wie das überhaupt gehen kann. Und habe Inoki damals auch mal besucht. Da werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen was von hören. Was macht Hendrik Dahlhaus da so besonders und einzigartig? Er ist Leadership- und Agile-Coach, er ist systemischer Organisationsberater und berät, coacht und trainiert, vor allem im Konzernumfeld, meist so in der Energie- oder auch in der Finanzbranche. Also Hendrik, toll, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe mich total gefreut, heute mit euch das Gespräch zu führen und ich bin gespannt, was kommt und worüber wir sprechen werden.
Natürlich über Spaß an der Führung und das wäre tatsächlich auch meine erste Frage an dich. Wir haben zwar immer über Führung gesprochen, aber sag mal, wann hat das für dich eigentlich angefangen, relevant zu werden? Also wann bist du mit Führung in Kontakt gekommen und wusstest, damit willst du dich beschäftigen?
Ich glaube, dass im Grunde genommen, wenn ich heute darüber nachdenke, was für mich Führung ist, dass man mit Führung ganz früh in Kontakt kommt. Ja, man ist ja letztlich in Führung in ganz vielen Situationen im Leben. Wenn man jetzt mal das Privatleben ausklammert, würde ich sagen, schon in der Uni, wenn man erste Arbeiten mit TeamkollegInnen gemacht hat, hat sich in irgendeiner Form Führungsverhalten abgezeichnet in der Gruppe. Das war damals natürlich nicht klar oder reflektiert. Aber ich glaube, dass das mit Sicherheit erste Berührungspunkte gewesen sind, in denen ich auch selber in Führung gegangen bin.
Und woran hast du gemerkt, dass dir das liegt, dass du selber auch Spaß dran hast?
Ich glaube, so richtig bewusst geworden ist mir das auch in der Ausbildung in der School of Design Thinking, als ich dort in interdisziplinären Teams Design Thinking selber gelernt und angewendet habe. Und das sind sehr, sehr enge Gruppen, die sehr intensiv an komplexen Herausforderungen arbeiten. Und in dem Kontext ist Führung natürlich sehr wichtig. Man ist selbst organisiert und im Grunde genommen übernehmen verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Situationen Führung für die Gruppe. Und da war es häufig so, dass sich eigentlich natürlich ergeben hat in einigen der Gruppen, dass ich auch eine natürliche Führungsrolle eingenommen habe, ohne dass die jetzt explizit benannt worden wäre oder dass ich irgendwie eine besondere Rolle gespielt hätte, aber dass ich gemerkt habe, ich habe auch ein Talent dazu und eine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen in Gruppen und auch vielleicht auch eine Rahmung zu geben, eine Orientierung zu geben. Und ich denke, da ist mir das bewusster geworden, dass das auch eine Fähigkeit ist, die mich auszeichnet und mich hat das mehr beschäftigt auch.
Wir haben damals darüber gesprochen, wie ist es überhaupt möglich, in einer Firma mit 19 oder 20 Menschen Führung zu zerteilen. Das heißt, du hast mir damals erklärt, Führung braucht keine Hierarchie. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Ich aus einer hierarchisch geprägten Struktur kommend fand das natürlich wahnsinnig faszinierend. Erzähl mal, wo sind da die Chancen? Wie geht das überhaupt? Aber wo hast du auch Grenzen kennengelernt?
Also der Führungsansatz, den ich sehr stark vertrete und der auch so tief aus meinem Herzen und meiner Veranlagung kommt, ist das Shared Leadership. Und das ist etwas, was ich bewusster erkundet, erforscht, ergründet habe in meiner Gründungszeit und oder meiner Unternehmenszeit bei InnoKey, wo wir quasi zu 20 mit unterschiedlichen Disziplinen gegründet haben. Und im Grunde genommen hatten wir damals den Anspruch, im Geiste des Design Thinking quasi ohne formale Hierarchie zu gründen. Das ist uns auch gelungen. Aber wir haben relativ schnell festgestellt, das bedeutet nicht, dass es keine Führung gibt, sondern wir brauchen Führung. Wir brauchen Führung, weil sonst haben wir Chaos. Und Führung bedeutet, dass wir das wie in einer hierarchischen Organisation, wir Verantwortungsräume haben. Und der Unterschied zur Hierarchie ist, dass diese Verantwortungsräume an Rollen, an Prozesse, an Regeln geknüpft sind. Und aber unterschiedliche Personen in diesen Rollen zum Beispiel Verantwortung übernehmen. Und dadurch teilt man Führung und die Rollen, die können rotieren, theoretisch, auch praktisch, kommt ein bisschen darauf an. Aber vor allem ist das Ziel, dass die Rollen kompetenzbasiert besetzt werden und damit auch die Führung. Also dass eigentlich die Person führt, die am kompetentesten ist, eine Führungsrolle auch einzunehmen in der Situation. Aber das heißt, ich bin gleichzeitig Führungskraft in einer Organisation und Geführter. Die ganze Zeit von unterschiedlichen Ecken und Enden. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr hohe Anforderung, muss man sagen. Das ist nicht einfach, weil du halt konstant in diesem Rollenwechsel bist und ja, man eigentlich im gleichen Gespräch nur aus unterschiedlichen Rollen einmal Geführter und Führender sein kann. Ist natürlich schon anders. Also gerade auch für Menschen, glaube ich, die in einer hierarchischen Organisation sozialisiert sind, wie viele derer, die jetzt bei Chili & Change mit mir zusammenarbeiten, ist am Anfang komplettes Neuland.
Also kommen so viele Fragen. Also das eine ist, du sprachst gerade davon, wer ist der Kompetenteste, um so eine Führungsrolle zu übernehmen. Vielleicht kannst du da erstmal schauen, was sind denn das für Kompetenzen? Also welche hast du in den Vordergrund gestellt oder machst es vielleicht auch jetzt bei Chili, dass jemand so eine Führungsrolle mit, wie du sagtest, kompetenzbasiert dann auch übernehmen kann?
Also ich würde mich vielleicht nochmal leicht korrigieren. Also ich finde, es gibt zwei Anlässe, warum jemand eine Rolle einnimmt. Das eine ist Kompetenz und das andere ist Motivation. Wenn jetzt jemand für eine Rolle brennt, könnte das auch ein Grund sein, die Rolle zu besetzen. Dann kommt es sehr auf die Rolle selber an. Also die Rollen sind nicht so unähnlich wie Positionen in Organisationen, also hierarchischer Art. Zum Beispiel, wir haben eine Finanzrolle, wir haben jemanden im Marketing als Rolle bei Chili & Change. Wir haben aber auch jemanden, der Teammoderation macht als Rolle oder unser T-Grow, also Team Growth. Da steht das für quasi, also eine Rolle, die sich darum kümmert, dass wir Teamentwicklung machen. Wenn wir die Rollen besetzen, ist es schon erstmal so, dass wir fragen, wer hat denn eigentlich Interesse, die Rolle überhaupt zu machen. Und dann ist es eigentlich so, dass wir sehr versuchen, eine Kultur zu entwickeln, in der wir sehr offen darüber sprechen, also macht das gerade kompetenzseitig Sinn, dass diese oder jene Person quasi in die Rolle geht. Meistens sind diese Kompetenzunterschiede, zumindest die jetzt eine Rolle angehen, auch klar. Wir wissen irgendwie, die ein, zwei Pappenheimer, die bei uns designen können, das ist einfach klar, dass, wer das ist. Und deswegen meinte ich auch eben, theoretisch können die Rollen rotieren. Die meisten Rollen rotieren eben nicht, weil sie halt an eine Kompetenz gebunden ist, die aber auch bei wenigen in der Organisation liegen. Bei einer Rotation, ganz unabhängig davon, ist natürlich auch immer noch mal die Wechselkosten gegeben, eine Rolle zu rotieren, die nicht unbedingt sinnvoll sein muss. Andere Rollen, wie zum Beispiel die Teammoderation, wo jetzt in unserem Team mit dem Berufsfeld, in dem wir unterwegs sind, im Grunde genommen alle fähig sind, da spielt es im Grunde genommen auch keine Rolle, wer genau das jetzt macht. Das heißt, das kann auch rotieren. Das ist auch nichts, was viel übergeben werden muss. Wir haben unsere Teamrituale, die sind immer gleich und da sind die Wechselkosten auch nicht hoch. Hängt so ein bisschen von ab, wie der Verantwortungsbereich der Rolle quasi geschnitten ist.
Henrik, ich stelle es mir spannend vor, wie ihr 20 da gesessen habt und euch die Kompetenzen gegenseitig erklärt habt, ich kann das, du kannst das und wer macht jetzt was. Wenn du das nochmal so ein bisschen, diesen Moment erklären kannst, wie sowas denn passiert. Aber dann auch spannend, sowas entwickelt sich dann ja weiter. Dann ist man ja drin in diesem Modus und dann kommen ja Erfahrungen dazu, dann kommen aber auch Konflikte. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie funktioniert das sowas?
Die Reise zu 20 war eine sehr... Das war eine Explorationszeit. Also wir haben da wirklich begonnen mit, auch ohne Know-how im Grunde genommen, wie Selbstorganisation funktioniert. Wir haben einfach gemacht und ausprobiert. Und was sehr hilfreich war, war dieses ganze Mindset im Design Thinking, so iterativ zu arbeiten, Dinge prototypisch auszuprobieren. Wir hatten unterschiedliche Entscheidungsmodi von Anarchie, Demokratie, Soziokratie, haben alles Mögliche ausprobiert, was für uns da klappt. Und man muss fairerweise sagen, das war natürlich eine Lebenszeit, wo sowas möglich war. Wir haben halt ein Jahr uns viel um uns selber gedreht. Es war fast wie so ein Sozialprojekt, bis wir dann im Grunde genommen wirklich dazu gekommen sind zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal raus. Also wir waren halt parallel noch in der Ausbildung. Und dann haben wir gesagt irgendwann, okay, eigentlich, warum sind wir denn da? Wir müssen mal marktgerichtet denken. Jetzt geht's mal raus, ein bisschen mehr spielt jetzt die Musik draußen und es geht darum, Kundenakquise zu machen. Und dann hat sich das komplettiert. Aber im Grunde genommen war das am Anfang wirklich ein Ausprobieren und auch ein überhaupt mal erst feststellen, was funktioniert, wie treffen wir Entscheidungen, wie funktioniert Führung in dem Kontext. Und das hat sich dann so nach und nach zurechtgerückelt und mit den ersten großen Kundenprojekten hatten wir eigentlich dann die Basis auch schon gelegt und waren dann auch arbeitsfähig. Und dann merkte man dann auch, dass der Kundendruck auch dazu geführt hat, dass wir uns das auch gar nicht mehr leisten konnten, uns so sehr um uns selber zu drehen, sondern da musste es natürlich dann auch irgendwann laufen und funktionieren.
Achim hat ja auch nochmal nach Konfliktlösungsdingen gefragt und vielleicht kommen wir da auch zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Du sagtest, wenn du neue Mitarbeitende jetzt hast bei Chili, dann ist das für die auch erstmal ungewohnt. Also die Frage ist ja, wie kriegst du heute Menschen, die vielleicht anders sozialisiert sind oder überhaupt noch keine Führung erlebt haben, gut integriert? Was hilft da? Und das ist ja vielleicht auch etwas, was euch damals bei der Konfliktlösung irgendwie schon begleitet hat.
Das Wichtigste, aber das ist in jeder Organisation so, ist ein gutes Onboarding. Also wie kriege ich Menschen im Grunde genommen arbeitsfähig? Und natürlich ein wichtiger Teil ist ein gutes Recruiting, weil im Grunde genommen ist klar, die Art und Weise, wie wir arbeiten, passt auch nicht jeder Typ so oder jede Typin, weil es schon heißt, dass man bereit ist, sehr selbstverantwortlich zu arbeiten und auch Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen. Also meine Definition von Führung ist auch, dass ich in einem Referenzrahmen für eine Gruppe von Menschen, zum Beispiel einem Team, bereit bin, einen Verantwortungsbereich zu übernehmen und innerhalb dieses Verantwortungsbereiches auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, das, was für die meisten auch das Befremdlichste ist, weil sie auf einmal irgendeine Rolle innehaben, also zum Beispiel meine Kollegin, die jetzt Anfang des Jahres neu bei uns angefangen hat, ist relativ schnell verantwortlich wir hatten so kurzfristig so einen Sondertopf für Weiterbildungsbudget über mehrere tausend Euro und das war einfach so, cool, so überleg du doch mal, was wir damit machen und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das war schon in dem Moment so, oh, okay, krass, so, ich muss mir jetzt da was einfallen lassen, was im Sinne der Organisation ist, was im Sinne eigentlich des Teams ist. Das ist, glaube ich, schon erstmal herausfordernd. Und was man da machen kann, ist wirklich ein gutes Onboarding, im Recruiting-Prozess schon sehr klar sein, was das bedeutet, in so einem System zu arbeiten, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wie Entscheidungen funktionieren bei uns, was für Anforderungen man hat, wenn man jetzt Entscheidungen für die Organisation trifft, was es bedeutet, welche Freiheiten man bekommt, aber welche Pflichten auch damit einhergehen. Und ich glaube, das möglichst klar zu machen. Wir haben im Onboarding zum Beispiel auch, was so diese Sonderrolle, wir müssen ja aus Rechtswegen, und das macht auch Sinn, eine Geschäftsführung haben. Wir haben gleichzeitig, sind Paul und ich als Gesellschafter und Geschäftsführer oder geschäftsführende Gesellschafter, haben wir automatisch eine Sonderrolle. Aber da haben wir zum Beispiel ganz explizit im Onboarding eine Definition dafür, was das genau heißt. In welchen Bereichen leben wir eine klassischen Geschäftsführung? In welchen Situationen sind wir das? Und in welchen Situationen sind wir das aber nicht und möchten das auch nicht sein? Das versuchen wir sehr klar abzugrenzen, um eigentlich dann auch diesen Referenzrahmen möglichst klar zu schaffen, weil Selbstorganisation und geteilte Führung funktioniert nur, wenn dieser Rahmen möglichst klar ist. Es ist erstmal so, dass die Menschen, die gut zu diesem System passen, im Regelfall auch sehr selbstreflektiert sind und viel sich mit Kommunikation beschäftigt haben und wir im Grunde genommen auch eine Kultur haben, die sehr transparent, sehr offen ist, wo Kommunikationsflüsse regelmäßig einfach laufen. Und das heißt, ich glaube, dass die Kompetenz, mit Konflikten umzugehen, ist überdurchschnittlich hoch ist bei uns. Trotzdem passieren sie natürlich, keine Frage. Aber wir haben als Basis natürlich diese Baseline, dass die Leute erstmal aufeinander zugehen und gemeinsam Konflikte besprechen. Und wir haben natürlich auch sagen wir mal, Rituale wie regelmäßige Retrospektiven, aber die sind halt nicht so sehr auf der One-on-One-Ebene, sondern die sind ja eher auf einer Spannungsebene der Organisation, Teamebene zu besprechen. Wie können wir da Dinge auflösen? Aber bei den One-on-One-Sachen eher quasi ins Gespräch miteinander gehen. Aber auch das kann natürlich clashen und das ist tatsächlich auch ein Punkt, der nicht so einfach ist. Also wir haben gerade bei Chili und Change haben wir eine Situation, wo wir merken, da haben wir jetzt gerade keine Mechanik. Also im Grunde genommen, was man in der Selbstorganisation machen würde oder bei geteilter Führung, ist zum Beispiel zu sagen, wir haben eine Rolle, die quasi für den Teil von Führung, den sonst die klassische Führungskraft machen würde, heißt zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, ob ein Hü oder Hot oder vielleicht auch eine Konfliktmoderation durchzuführen, würde diese Rolle übernehmen. Bisher brauchten wir das nicht. Jetzt gerade haben wir eine Situation, wo es notwendig ist. Und da ist es so, dass ich quasi jetzt in meiner Rolle, die heißt Legal and Employment, also da geht es um die ganzen arbeitsrechtlichen Sachen, die ist an die Geschäftsführung gebunden, jetzt quasi mich darum kümmere, dass wir eine externe Moderation dieses Konfliktes haben.
Ich habe mich immer gefragt, nachdem ich das faszinierend gelernt habe von dir, kann man sowas in ein gewachsenes Unternehmen, was hierarchisch strukturiert ist, irgendwie implementieren? Also geht das, dass man einen Fachbereich nimmt und einfach mal loslegt, weil viele junge Leute das auch gut finden? Ne? Also das hört sich gut und modern an, dass es anstrengend ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber das haben wir, glaube ich, von dir jetzt gerade auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hast du auch den Shared Leadership Kompass erfunden.
Genau, das war ja bisher eher meine Geschichte. Das Beratungsfeld, wo wir jetzt mit Chili & Change unterwegs sind, moderne Führung auch in Konzernen einzuführen, da ist mit Sicherheit geteilte Führung ein Teil, wo wir auch überzeugt sind, dass es einen großen Mehrwert liefern kann in großen Organisationen. Klar ist, das ist nichts unserer Erfahrung nach, was für eine gesamte Organisation taugt. Es gibt viele Teile in großen Organisationen, wo eine stabile hierarchische Struktur, die vielleicht bisher am sinnvollsten gewesene Struktur ist und die es auch weiterhin ist. Also im Grunde genommen alle Dinge, die über klare Prozesse, Produktionsprozesse und so weiter ablaufen, für die ist es sehr, sehr hilfreich, eine solche Organisationsform zu wählen. Bei allen möglichen anderen, wo es sehr viele Änderungen gibt, wo hohe Dynamik da ist, eignet sich eigentlich eine Form der Selbstorganisation deutlich stärker. Unabhängig davon ist es aber so, dass Selbstorganisation ja nicht eine 0 oder eine 1 ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin ganz selbstorganisiert oder gar nicht, sondern es ist so, jedes Team, heutzutage viel mehr als früher, hat Formen von Selbstorganisation und zwar meistens abhängig davon, welche Führungsaufgabe eigentlich gefragt ist. Also es gibt Führungsaufgaben, also ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Teams, die kümmern sich selbst darum, wie der Urlaub freigegeben wird. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, der Selbstorganisation auch in einem klassischen Team stattfindet. Was unsere Lernerfahrung war eigentlich aus dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch dann bei Kunden gesehen haben, ist, dass im Grunde genommen ist der richtige Schritt, ist das richtige Maß an Selbstorganisation für jedes Team zu finden, sodass es der Wertschöpfung dienlich ist, also dass die Leute möglichst arbeitsfähig sind und der Motivation dienlich. Das sind eigentlich die zwei Aspekte, wo geteilte Führung helfen kann. Und häufig ist es so, wenn wir mit Teams arbeiten, dass es viele Dinge gibt, wo das Team sagt, hey, mega cool, wenn die Führungskraft uns da den Rücken frei hält, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und dann gibt es die 3, 4, 5 Führungsaufgaben, die sind bei jedem Team anders, wo sie sagen, boah, da wollen wir aber mitreden und da wollen wir uns einbringen. Und dann merkt man auf einmal, ja spannend, da haben sie ein sehr hohes Level an Selbstorganisation. Das ist das, was wir in diesem Shared Leadership Compass, dem Tool, was wir entwickelt haben, was auch frei zugänglich ist über unsere Webseite, entwickelt haben. Das ist ein Tool für die Teamentwicklung, auch für die Führungskräfteentwicklung, auch für Führungsrunden, um sich darüber auszutauschen, was das Führungsverständnis in der Organisation ist, um rauszufinden im Grunde genommen, was ist das Maß an Selbstorganisation, was für uns in diesem Kontext hilfreich ist und was könnte ein ganz konkretes Experiment sein, wo wir sagen, da brauchen wir mehr oder weniger Selbstorganisation oder geteilte Führung. Ja.
Darf ich da nochmal anknüpfen, Henrik? Du hast jetzt ja schon viel gesehen über die Jahre und hast auch viele Unternehmen schon kennengelernt. Was ist deine Beobachtung? Wie hat sich Führung verändert in den letzten Jahren? Wo wird die Reise hingehen? Und ist das Modell, vielleicht noch anknüpfend, was du propagierst, ist das Modell der Zukunft?
Was ich wahrnehme, ist, dass Führung sich schon stark am Verändern ist. Ich finde, es ist sehr branchenabhängig und auch von der Größe der Organisation abhängig. Es ist so, dass wir haben vorwiegend Konzernkunden, da nehme ich relativ viel Bewegung wahr, bei Mittelständlern tendenziell weniger Bewegung. Wobei das auch wieder sehr inhaberbezogen ist. Ne? Also wenn das Mittelständler sind, die einen sehr fortgeschrittenen Inhaber, Inhaberin haben, dann ist es natürlich so, dass man auch viel Bewegung beobachten kann. Aber ich finde, überdurchschnittlich in meiner Wahrnehmung, rein subjektiv, ist da weniger Bewegung. In Konzernen, ich glaube, die können sich es nicht leisten, stehen zu bleiben. Das heißt, in den meisten Konzernen nimmt man auch Bewegung wahr. Da gibt es ja extra Teams, die Führungskräfteentwicklung machen, wo viel darüber reflektiert wird. Aber, und das gilt für alle Menschen, sind wir ja in unseren Kulturen gefangen. Und das ist natürlich der größte Hemmschuh eigentlich für Veränderungen im positiven und im negativen Sinne. Und da nehme ich wahr, dass Führung sich sehr schon verändert hat über die letzten Jahre. Es ist partizipativer geworden. Es ist, finde ich, wertschätzender geworden in meiner Wahrnehmung. Es ist auch potenzialfördernder geworden. Und das sind alles Entwicklungen, die ich sehr positiv sehe. Ich finde, es gibt gerade ein paar Trends, die ich spannend finde, zum Beispiel Richtung positive Führung, also positive Psychologie mit einzubeziehen, die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung dahingehend, wo ich denke, ich glaube, das macht zukunftsgerichtet total Sinn. Vor so ein paar Jahren war das noch so, dass das Shared Leadership noch so ein bisschen betrachtet wurde, wie ja, das hat halt nichts mit uns zu tun. Es ist interessant, dass das Menschen machen, aber es hat nichts mit uns zu tun. Und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, okay, die Leute fangen an zu verstehen, dass das durchaus eine hohe Relevanz hat und dass das Führung an ganz wichtigen Stellen verändern kann. Ich habe zum Beispiel gerade ein Führungskräfteentwicklungsprogramm in einem Großkonzern. Da geht es darum, dass die so eine hohe Dynamik haben. Die sind im letzten Jahr, glaube ich, von 1.000 auf 2.000 Leute gewachsen. Die haben ein hochdynamisches Marktumfeld. Die wissen überhaupt nicht in der Führung, wo sie vorne und hinten ist. Die kommen im Onboarding nicht hinterher und so weiter. Wo so Themen wie Führung aufzuteilen hochrelevant wird, weil im Grunde genommen es total wichtig ist an den Stellen, dass Entscheidungen viel stärker quasi in den Teams getroffen werden, da überhaupt kein Raum ist, dass irgendwelche Entscheidungen, irgendwelche Hierarchieketten hoch und runter wandern können oder ähnliches. Und da merkt man, hey, okay, das sind Antworten, die ein Führungsansatz wie geteilte Führung liefern kann. Und das glaube ich schon oder ist auch meine Wahrnehmung, dass das mehr Einzug hält. Und das freut uns natürlich. Also da sind wir auf jeden Fall auf der Reise.
Ja, wenn wir schon in der Zukunft sind, dann stellt sich natürlich auch eine Frage, die wir in unserem Spellcast in diesem Jahr gerne stellen, nämlich wie wird KI Einfluss darauf nehmen? Also für dich konkret, wird der Shared Leadership Kompass sich mit Hilfe von KI weiterentwickeln oder will sich total verändern? Wie ist dein Blick?
Das könnte man mal überlegen, ne? Also ob man den noch mal ein bisschen einsetzt, wenn wir in die nächste Iterationsschleife für das Modell gehen. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich wusste ja, dass die Frage kommt. So, ich hatte mir ein, zwei Sachen zurechtgelegt, da habe ich gedacht, weißt du was, du fragst es mal ChatGPT selbst. Habe also ein kleines Experiment gewagt und habe ChatGPT mal drei Szenarien schreiben lassen. Und das erste Szenario ist sehr eng an dem, was ich selber mir überlegt habe. Das erste Szenario ging darum, dass ChatGPT vorgeschlagen hat, dass quasi die Führungskraft in Zukunft einen KI-Berater an die Hand bekommt. Und das heißt, bei Führungsfragen, bei fachlichen Fragen eigentlich diese KI-Beratung an die Hand nehmen kann, um Entscheidungen zu treffen. Das ist das Erste, ehrlich gesagt, was mir auch eingefallen ist, weil ich das gerade neulich mitbekommen habe. Ich war auf der Zukunft Personal, da war ein Case, der ging ein bisschen in diese Richtung und fand ich eigentlich hochinteressant zu sagen, spannend. Die hatten quasi eine KI als Teammitglied in jedes Team integriert. Und das macht natürlich einen unheimlichen Unterschied für Führung in dem Fall, weil man einen Teil der Verantwortung im Team eigentlich an der KI verlagern kann. Das zweite Szenario war, fand ich auch sehr interessant, auf die Idee war ich noch nicht gekommen, aber war im Grunde genommen zu sagen, man ersetzt mehr oder weniger die Hierarchie durch eine KI. Also es heißt, eine KI-getriebene Organisationsform, die eigentlich die gesamte Ressourcenplanung, also wer welche Fähigkeiten hat und wo an welcher Stelle man eigentlich wie Menschen zusammenbringen sollte, um Wertschöpfung zu leisten, eigentlich berechnet. Fand ich abgefahren. Das klingt wirklich noch sehr Zukunft. Und das dritte war ein Szenario, da ging es dann darum, das fand ich auch interessant, wie man quasi als CEO eine Art Nachhaltigkeitsberatung über eine KI bekommen hat. Also quasi zu sagen, ich habe einen Konzern, ich überlege jetzt gerade einen Merger oder irgendwas und wirtschaftlich gesehen spricht da alles für, das zu tun. Liebe KI, bitte sage mir, was hat das für Nachhaltigkeitsimplikationen? Fand ich auch interessant, habe ich auch gedacht. Nochmal ein Impuls, der für mich ganz neu ist. Also ich glaube, das Beispiel zeigt schon, wie KI-Führung verändern kann, indem man selber die Podcast-Fragen nicht mehr beantwortet.
Ja, aber interessante Aspekte. Es wird wirklich spannend sein, das weiterzudenken und zu schauen, wie sich auch euer Konzept weiterentwickeln wird. Ein guter Zeitpunkt, zu Hans-Joachim rüberzugeben, der für uns da ist, um die letzten Minuten unseres Gesprächs zu reflektieren.
Ja, herzlichen Dank, ihr drei. Ich habe gemerkt beim Zuhören, wie mein Magen anfängt, nervös zu werden und aufgeregt zu werden. Und das ist hochspannend, wie gesagt, bis in die Magengrube von 19 auf 2. Ich habe mich an Watzlawick erinnert, der sagte, man kann nicht kommunizieren und wahrscheinlich kann man nicht führen. Also führen tut man immer irgendwas, also sich selbst ein bisschen oder eben auch mit Motivation auch andere. Führung heißt nicht unbedingt Hierarchie. Ich habe mich dann daran erinnert, es gibt ja so ein Bild von Pionieren und dann eine Pionierphase, eine Differenzierungsphase. Aber Differenzierungsphase muss ja nicht Hierarchie heißen. Kann Shared Leadership heißen. Also es kommt solche Phasen. Die Frage ist, wie füllt man die? Dieses Wechsel, hast du das bemerkt, dieses Wechseln von geführt werden und führen. Und zwar das Stetige, situativ, vielleicht sogar in einer Stunde beides. Hoch aufregend und gewöhnungsbedürftig, also absolut nachvollziehbar, dass das gewöhnungsbedürftig ist. Ich finde das, was du alles beschrieben hast, von 19 auf 2, iterativ, prototypisch leben und arbeiten, also immer wieder zu gucken, was ist das Nächste. Ich würde das nicht Agilität nennen, aber Beweglichkeit. Kompetenzen oder Rollen, also nicht Hierarchie, sondern Rollen werden durch Motivation und Kompetenz beschrieben. Auch aufregend, das auch immer wieder auszuhandeln. Wenn es auszuhandeln ist, aufmerksam habe ich gehört, Recruiting und Onboarding, also wahrscheinlich sehr selektiv beim Recruiting und sehr stringent beim Onboarding. Was ich aus einer anderen Quelle jetzt nicht so stark gehört habe, aber einfach reinbringe, ist, die jungen Leute wollen nicht mehr streiten. Also in der Hierarchie ist ja der Streit oder der Konflikt sozusagen vorgelegt und die jungen Leute wollen beitragen. Und das ist sozusagen im Shared Leadership einfach ein Teil. Das richtige Maß finden für die Organisation, das hat mich daran erinnert, dass ja viele große Organisationen von Unboss bis Dynamic Shared Leadership, Holacracy, die wollen das dann einfach ausschütten und das hat dann sowas Missionarisches und sie verkennen, dass der eine Teil vielleicht gar nicht Shared Ownership erlaubt. Also da fand ich dann den Ansatz zu sagen, guck mal rein, ob das diese Betriebseinheit oder diese Arbeitseinheit, dieses Team überhaupt bereit ist und von der Funktionalität, von dem, was geleistet werden soll. Es taugt nicht für jede Organisation. Und was ich rausgehört habe, es ist überhaupt nicht beliebig, sondern es ist sehr, sehr bewusst und sehr, sehr kognitiv getrieben. Herzlichen Dank für diese Punkte und hört euch das nochmal an, weil es war komplex.
Ja, vielen Dank, Hans-Joachim. Henrik, das letzte Wort hat immer unser Gast. Insofern gebe ich direkt weiter an dich.
Ich würde, glaube ich, nochmal darauf aufsetzen, was Hans-Joachim gerade gesagt hat. Ich glaube, dass Shared Leadership durchaus ein Thema für alle Organisationen ist. Die Frage ist, in welchem Maße. Und ich würde gerne an alle, die das hören, die in einer hierarchischen Organisation arbeiten, plädieren, denkt darüber nach, welches Form an Verantwortungsübernahme für eure Organisation sinnvoll ist. Und ich glaube, dass eine Organisation sehr nachhaltig, organisch, also mit Veränderung besser umgehen kann, wenn sie im Grunde genommen durch eine sehr stetige, langsame Transformation sich an geteilte Führung rantastet. Und das durch Experimente nach und nach eigentlich zieht. Das braucht einen langen Atem, aber es ist, glaube ich, eine ganz gesunde Entwicklung dahin, zukunftsfähig zu sein zur Organisation. Und das heißt, heute mit kleinen Experimenten starten und einfach am Ball bleiben. Also ich habe ein großes Plädoyer dafür und sage nur vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen werden.
Das war der Spellcast. Lead Long and Prosper mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Plückebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.